Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedecke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go.
Auch heute haben wir uns wieder zu einer Kidney Week Talkrunde zusammengefunden. Herzlich willkommen an Leonie Kraft aus Stuttgart, an Paul Brinkötter aus Köln und nochmal Jan Kielstein aus Braunschweig am Ende des heutigen Kongresstags. Der heutige Tag war geprägt von wirklich wieder zahlreichen Sitzungen. Es gab mehr als 1200 Poster, zwei Late-Breaking-News-Sitzungen, morgens zunächst mal eine mit High-Impact-Clinical-Trials, die der ein oder andere vielleicht auch von unseren ZuhörerInnen schon gelesen hat. Und zum Abschluss des Tages gab es jetzt noch mal eine Sitzung mit dem Titel Late-Breaking-Clinical-Science, auch zum Teil Dinge, die sofort publiziert worden sind. War sehr abwechslungsreich. Paul, wie war der Tag für dich? Was hast du so mitgenommen?
Ja, abwechslungsreich ist ein gutes Thema, also, oder eine gute Beschreibung. Ich war wieder fasziniert von der kontroversen Debatte um die Nephrin-Antikörper als Ursache, neu entdeckte Ursache, neu beschrieben oder besser verstandene Ursache des nephrotischen Syndroms bei vor allem Kindern. Und nachdem gestern die Kontroverse sehr stark fokussiert hat auf die richtige Diagnostik und die Herausforderung, mit welchem ELISA oder mit welcher Immunpräzipitation man da den Nachweis führt, haben die Kollegen aus Hamburg doch heute wirklich schöne neue Daten, auch unpublizierte Daten gezeigt, die darüber hinausgehen, was wir jetzt von der New England-Arbeit schon wussten. Es hat gezeigt, dass sie in einem passiven Modell, also auch von Patienten, die Antikörper transferiert haben ins Tiermodell und dort die Erkrankung auslösen konnten. Es wurde die Arbeit aus Italien vorgestellt, die mit einer anderen Methode, mit hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie Antikörper an der Schlitzmembran nachweisen konnten und auch dort eine schöne Korrelation gesehen haben mit Therapie ansprechen. Also es tut sich da einiges und das war sehr spannend zu verfolgen.
Das heißt, Färbung scheint jetzt nicht mehr das große Problem zu sein oder löst sich zumindest auf? Oder?
Wenn ich es richtig verstanden habe, war die Besonderheit dieser Arbeit, die ist jetzt kürzlich auch in KI erschienen von Paola Romagnani und ihrer Gruppe, dass sie bei ihren Biopsien eben nicht nur das Formalin-fixierte Material haben, sondern auch kryokonserviertes Material, was die meisten von uns, zumindest wir in Köln machen es nicht standardmäßig, nicht zur Verfügung haben. Und dort konnten sie schön zeigen, dass es in der hochauflösenden STET-Mikroskopie an der Schlitzmembran die Ablagerung gibt, aber eben nicht nur von Antinephrin-Antikörpern, sondern auch von anderen Antikörpern. Sie nennen das dann Anti-Slit-Diaphragm. Antibodies, was auch immer dahinter steckt.
Okay, und die anderen Gruppen haben jetzt auch einfach mal schnell einen Antinephrin-Antikörper-Essay aus dem Hut gezaubert?
Leider ist es so einfach
nicht. So nicht ist es nicht.
Genau, also es gibt da eine große Kontroverse und letztendlich gibt es im Moment, glaube ich, nur das Zentrum in Hamburg, was einigermaßen robust diesen Nachweis führen kann und viele andere kämpfen und auch neue Ansätze lassen sich nicht einwandfrei reproduzieren. Also da ist noch viel Luft nach oben, was die Diagnostik angeht. Und ich glaube, bevor wir das wirklich übertragen können in die Klinik, Therapieentscheidungen davon abhängig machen, brauchen wir die Bestätigung. Ja. Und das ist jetzt die Herausforderung. Es klang an, als seien natürlich jetzt schon erste Firmen daran interessiert, solche Assays zu entwickeln. Man kann nur hoffen, dass es schnell geht.
Ja, das wird wahrscheinlich auch schnell gehen. Leonie, wie war es für dich? Was hast du heute so mitgenommen von den? Hast du gesagt, in beiden Late-Breaking-News-Sitzungen, was war das Highlight?
Ja, mich hat eigentlich vor allem die Bandbreite von den Vorträgen, die man hier auf dem ASN zuhören kann, das ist mein erstes Mal auf dem ASN, beeindruckt. Also ich habe mir zum Beispiel gerade einen Vortrag über Xenotransplantationen von genetisch modifizierten Schweinen angeschaut und andererseits, gerade jetzt komme ich gerade vor 5 Minuten aus den Late-Breaking Science oder Orals und da dann wieder Dialyse, Dialysat, Kalium 2 oder 3, auch die Meta-Analyse der jetzt mit Convince, die ja 2023 auf dem letzten ERA vorgestellt wurde. Und da ja nicht wirklich die kardiovaskuläre Mortalität zeigen konnte, dass es sie gesenkt hat, sondern nur die All-Cause-Mortality. Jetzt hat der Blankenstein sich vorgenommen, das Ganze, glaube ich, nochmal aufzuarbeiten, hat dann daraus jetzt eine Meta-Analyse mit den Studien davor gemacht und konnte jetzt auch einfach zeigen, dass die kardiovaskuläre Mortalität gesenkt wurde durch HDF. Klar, kann man darüber diskutieren, Green Dialysis, Konvektionsvolumina, aber es war trotzdem sehr interessant.
Okay, also schon spannende Topics, ja. Jan, du, wie war es für dich heute?
Ja, ich knüpfe nochmal schnell an Green Dialysis an. Also ich glaube, dass natürlich, wenn man einen vernünftigen Dialysatfluss fährt, vielleicht auch auf Autoflow-Basis adaptiert an den Blutfluss, das fehlt mir so ein bisschen hier generell in der Systematik. Es wird immer so dogmatisch gesagt, wir reduzieren den Dialysatfluss auf 300 oder was auch immer. Ich glaube, der Schlüssel liegt in der Individualisierung. Also wenn ich die Möglichkeit habe, Dialysatfluss mit Autoflow zu fahren, dann ist das gesparte Volumen wahrscheinlich gut investiert in HDF, ja, so dass man unterm Strich sicherlich da auch sich neue Studienszenarien mit vorstellen kann.
Ja, aber darf ich schnell nachfragen, ist dir das schon begegnet, eine amerikanische Arbeit, die mit 300, also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, da ging es darum, dass man
800.
Von 800 genau, auf 500 absenkt.
Genau,
ne?
Genau, ja. Genau. Nein, also das werden wir wahrscheinlich nicht sehen, aber ich sag mal so, in einem Land, wo auch die Spritpreise auf $5 pro Gallone, zumindest hier in Kalifornien gehen, habe ich Hoffnung, dass sich vielleicht doch nochmal was ändert. Ja, ich bin depressiv in den Tag gestartet, muss ich ganz ehrlich sagen, denn die Studie, in die ich große Hoffnung gesetzt hatte, nämlich das Kidney Action Team, also AKI Alert im Krankenhaus, der dann die Aktion von zwei Fachdisziplinen triggert, nämlich Nephrologie und Pharmazie. Ja, große Studie, über 4000 Patientinnen randomisiert, auch wirklich mit viel strategisch klugen Entscheidungen, worum die sich kümmern, Sonographie, nicht nur um postrenal was auszuschließen, sondern auch um Nierengröße sich anzuschauen, Säurebasenhaushalt, Kalium, also all das, was gute Nephrologie so macht.
Auch wie schnell sie die Leute randomisiert haben.
Irre,
innerhalb
ne?
von 56 Minuten war der Standard. Also.
Genau. So, und dann kommt raus, es zahlt sich nicht aus. So, und dann frage ich mich natürlich, woran liegt das? Und das, was man aus den Ergebnissen schon mitgenommen hat, ist, dass von dem, was empfohlen wurde oder gemacht werden sollte, trotzdem die Umsetzung relativ sparsam war. Also die haben es eben nicht geschafft, bei 60, 70, 80, 90% diese Ultraschalluntersuchungen zu machen. Also wir haben wahrscheinlich in AKI-Alert, wissen wir, reicht allein nicht aus. Und nochmal den KollegInnen vorzuschlagen, was sie machen sollen, reicht wahrscheinlich auch nicht aus. Also wahrscheinlich ist das Wesentliche, dass man Leute losschickt, die es dann einfach machen. Ja, und die nicht nur Dinge empfehlen, sondern wirklich Sachen auch umsetzen. Also da war ich sehr enttäuscht, weil ich natürlich gehofft habe, dass ich gegenüber meiner Geschäftsführung jetzt eine tolle Studie aus dem New England Journal zitieren kann und sagen kann, unser AKI-Alert ist state of the art, ja, steht im New England Journal, genauso wie wir es machen, soll es gemacht werden. Also da müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Das war erstmal ein Dämpfer aus
meiner
Sicht.
In der Studie haben Sie aber auch die Leute nicht klinisch untersucht. Das war ja wirklich alles nur auf dem Papier, was Sie sich das dann durchgelesen haben und dann die Empfehlung gestellt haben. Also
genau, und wir machen es halt anders. Wir gehen ungefragt hin, aber nicht innerhalb von einer Stunde. Und, das muss man ja sagen, ne, gegenüber Robert Bosch, ist nur kreatininbasiert gewesen, kein Urin-Output. Und ich glaube, das könnte der Game-Changer sein, wenn wir es wirklich schaffen, auch Urin-Output-basiert letztendlich AKI zu diagnostizieren. Ihr habt ja da super Daten gebracht, die zeigen, dass der Urin-Output eben ganz wichtig war, um A, überhaupt die Diagnose AKI zu stellen und auch sozusagen um das höhere Stadium der akuten Nierenschädigung eher zu diagnostizieren. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Leonie, du hattest schon die Kaliumgeschichten angesprochen. Ich werde ja immer nervös beim Zweierkalium. Und das war so eine typische, die ADAPT-Studie ist so eine typische Studie für ein amerikanisches Setting, Dreier-Dialysat-Kalium versus Zweier-Dialysat-Kalium was ist besser? Klar, wissen wir, was besser ist, aber da hat man gesagt, okay, wenn ich nur in Anführungsstrichen gegen Dreier dialysiere bei Leuten, die hyperkaliem sind und denen noch einen modernen Kaliumbinder gebe, Zirconium in diesem Fall, hat das einen Impact. Und in der Studie kam raus, jawohl, hat einen Impact. Es ist so, dass die Rate von Rhythmusstörungen runtergeht, Atrial Fibrillation war geringer und auch die Hypokaliämierate nach der Dialyse war natürlich auch geringer.
Ja, aber vor allem war auch das Interessante war ja auch, dass wirklich es überhaupt keinen Zusatzeffekt gemacht hat durch ein niedrigeres Kalium, die Hyperkaliämie.
Genau.
Es besser zu kopieren. Mhm. Im Gegenteil, ja.
Aber das war wirklich auch sehr interessant. Finde ich, ich bin aufgewachsen mit Vierer und minimal Dreier Kalium. So, Punkt. Ich weiß, es gibt Dialysen, die haben auch Nuller Kalium noch, aber das ist ja alles nur Laborkosmetik. Also ich glaube, wir sind weiterhin beraten, beim Kalium den Gradienten im Rahmen zu halten. Und das ist die Take-Home-Message für mich. Sozusagen der klinische Standard würde sich bei uns nicht ändern, wo man jetzt natürlich drüber nachdenken kann, so die Kandidaten, die immer wieder mit einer Hyperkaliämie kommen, dass man die, und das machen wir jetzt sporadisch zumindest schon, dass man die mit dem Kaliumbinder versieht. Das ist sicherlich eine gute Idee. Also sozusagen einmal Enttäuschung, einmal okay, nice to have. Und natürlich der Dauerbrenner Empagliflozin, auch in der Open-Label-Extension, ein Benefit, wobei ich ehrlich sagen muss, ich muss das Paper nochmal nachlesen.
Es war doch ein spannender Ansatz, ja, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen in Open-Label, ich erinnere mich ja noch, wir haben da viele Patienten ja drinnen gehabt und dann wurde die Studie ja beendet, so war ja das Konstrukt. Ja. Und dann hat man gesagt, ja, wir empfehlen natürlich jetzt eine Weiterführung eines SGLT2-Hämmers. Aber EMPA war ja dafür nicht zugelassen, also war zugelassen
zu für GFR
60+. Das heißt, die konnte man umstellen auf Empagliflozin und die anderen sind halt auf DAPA gegangen. Mhm. Und das war Open Label dann. Aber es war offensichtlich auch eine große Zahl von Patientinnen und Patienten dabei, die eben nichts bekommen haben. Und dann konnte man sozusagen sehen, dass offensichtlich die EMPA-Therapie jetzt, das ist ja das, was jetzt im New England Journal dann ist, wirklich eine Überhang-Effekt macht. Also sogar hinsichtlich des Erreichens der Dialysepflichtigkeit, auch bei den Patienten, die es nicht mehr bekommen haben, scheint es ja so zu sein, dass der Schutzeffekt von EMPA weiterhin vorhanden war,
aber
so wie ich das verstanden habe.
Aber das kann man ja vom Typ-1-Diabetes, dieser Legacy-Effekt, wenn man am Anfang richtig gut therapiert und selbst es hinten raus schlurren lässt,
geht über Jahrzehnte hinweg.
Genau, hat man halt einen Benefit.
Ja. Das ist ja faszinierend, weil es unterscheidet ja die Niere so ein bisschen vom Herzen. Wenn wir uns die Herzinsuffizienz Therapie angucken, da sehen wir nicht diesen Legacy-Effekt. Die müssen weiterhin auf den SGLT2-Inhibitoren bleiben, diesen Fantastic Four. Ich finde es aus pathophysiologischer Sicht interessant, weil dafür haben wir gerne keine gute Erklärung parat.
Ja, und wenn man sich den Talk von Hilo Hersbrink heute zu seinem Preis nochmal anschaut, was die UACR anbelangt, hat er ja nochmal ganz klar gezeigt, egal welche Intervention man macht, wenn man mit der Intervention aufhört, zack, geht die UACR wieder hoch.
Genau.
Also scheinen wir auch so ein Disconnect zu haben zwischen glomerulärer Schädigung, UACR und GFR. Das finde ich echt spannend.
Wir haben uns ja so schön einen Pathomechanismus jetzt zurechtgelegt, sind stolz als Nephrologen, dass wir sagen können, es wirkt in der Niere und von der Niere aus profitiert der ganze Körper.
Da war heute übrigens ein interessantes Poster, die einfach mal geguckt haben, wer reagiert besser auf SGLT2 im Sinne einer Absenkung der Albuminurie. Und es waren die haben sich die Biopsien angeschaut und es waren die, die große Glomeruli hatten. Die haben halt mehr Benefit gehabt.
Aber klar, richtig.
Ne? Ne? Liegt auf der Hand. Also als ich das Poster gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, hätte man auch machen können. Aber
kann ich diesen Legacy-Effekt erklären?
Nee.
Das ist klar. Aber was ich ja beeindruckend fand, war ja eine der ersten Beiträge in der High-Impact-Trial-Sessions, waren ja diese Daten aus Fine-Arts-HF, also Heart Failure mit Finerenon, die ja letztes Jahr schon publiziert worden ist und ja auch positiv war. Das waren ja Patienten mit leicht reduzierter Pumpfunktion überwiegend. Und das muss man sagen, klar, ich habe jetzt schon vor 2 Tagen mal mir diese Studie nochmal rausgezogen. Da fällt dann auf, die GFR ist bei denen eigentlich in allen Gruppen um die 60 und die haben keine Albuminurie. Ja? Aber es war ja tatsächlich so, dass diese Studie für die renalen Endpunkte negativ war. Also man hat keinen protektiven Effekt erzeugen können. Spricht dafür, dass Finerenon halt wirklich was für die High-Risk-Patienten ist und für die Patienten mit Herzinsuffizienz, die da drinnen waren, da scheint es nicht so gut zu funktionieren. Trotzdem war ich dann wieder erstaunt, dass doch eine relevante Zahl von Hyperkaliämien wieder da war und vor allem, dass jetzt anders als bei den renalen Endpunktstudien auch immer wieder das Thema Hypotension auftaucht. Ja, das ist mir auch schon in der Hauptstudie aufgefallen, dass ein relevantere Teil von Finerenon behandelten Patienten dann Drücke unter 100 mm Hg systolisch aufweist, was ja in den ersten Studien, die wir gesehen haben, gar nicht so rausgekommen ist. Ja.
Also hätte ich jetzt aufgrund der klinischen Erfahrung, die ich mit der Substanz habe, überhaupt nicht so gesehen. Also hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ja. Aber so war
also beides, sowohl die Hypotonien als auch die Hyperkaliämien.
Ja. Ja.
Aber das ist halt die subjektive Wahrnehmung von N gleich, was weiß ich, im zweistelligen Bereich versus prospektiv randomisiert.
Ja. Was ist dir noch begegnet, Paul?
Ja, ich knüpfe mal an mit der Depression vor allem.
Ich du bist depressiv.
Nein,
du hast was über Depressionen gehört.
Nein, ich meine das Gegenmittel, Jans Depression.
Aber sie ist schon besser jetzt, wie ihr merkt. Ja.
Ich war jetzt am Schluss bewusst mal in einer anderen Session, sage ich mal, und zwar ging es um das sogenannte Parasol-Projekt. Also die Idee, was ist denn der richtige Endpunkt für die klinischen Studien bei glomerulären Erkrankungen? Ist es EGFR oder die Veränderung der GFR über die Zeit oder Total GFR? Also was nehmen wir? Oder ist es vielleicht Proteinurie oder kann Proteinurie der Surrogatparameter sein? Hintergrund ist letztes Jahr auf dem ASN präsentiert worden, mittlerweile auch New England veröffentlicht, die Duplex-Daten mit Sparsentan bei der FSGS, wo eine über 40%ige Reduktion der Proteinurie gezeigt wurde, aber über den Beobachtungszeitraum eben keine Veränderung bei der GFR. Und der primäre Endpunkt war die Veränderung der GFR, deswegen formal ein negatives Ergebnis, keine Zulassung. Parallel dazu die Veröffentlichung für die IGA, wo die Proteinurie der akzeptierte Endpunkt war, als Surrogatparameter etabliert war und mittlerweile ist es zugelassen und wir alle setzen es bei dem einen oder anderen Patienten ein. Und es wurde dargestellt mit und sehr ausgewogen dargestellt, es waren Vertreter der FDA da, es waren Vertreter Statistiker da. Ein Riesenaufwand versucht man im Moment über 20 internationale Register Patientendaten zu sammeln, um zu schauen, ob das, was man in der EGA macht, was man weiß für chronische Nierenkrankheiten im Allgemeinen, dass Proteinurie eben ein guter Surrogatparameter ist, ob das auch für die FSGS gilt. Und ob man das nicht in Zukunft als neuen primären Endpunkt verwenden kann. Und die Daten sehen sehr überzeugend aus. Brauche ich 1000 Patienten, um den GFR-Unterschied darzustellen? Das sind so die Hochrechnungen, die man bräuchte für so eine Studie. Brauche ich, wenn ich es über die Proteinurie als Surrogatparameter abbilden möchte, nur nicht mal 200. So dass wir wieder in einem Bereich sind, wo man sagt, das ist machbar, das kann man hinbekommen. Und ich glaube, wenn die FDA und auch die europäischen Behörden sich darauf einlassen, auch für die FSGS und für andere glomeruläre Krankheiten, die Proteinurie Surrogatparameter zu akzeptieren, dann ist da die Zukunft wirklich bunt und hoffnungsvoll, dass wir da wirklich neue Medikamente zur Hand bekommen.
Also wir müssen weiter mit dem GBA sozusagen in Diskussion gehen, muss man ja leider sagen.
Im Moment ja, und das wird ja noch schlimmer. Ne? Ich meine, wir werden bald eine S3-Leitlinie in Deutschland haben, wo die Proteinurie-Ziele sehr, finde ich gut, straff formuliert sind. Kleiner 500 oder 750. Zulassung ist aber immer 1 Gramm oder 1,5 Gramm. Also man wird immer in diese Diskussion gehen.
Das wird sehr spannend werden, da
definitiv,
bin ich auch sicher.
Definitiv.
Leonie, hast du vielleicht nochmal was für unsere ZuhörerInnen, was Wertvolles zu mitgeben, was du heute gesehen hast und wo du sagst, wow, das hat jetzt schon so ein bisschen einen Einfluss darauf, wie ich denke oder wie ich vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle entscheide?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat heute natürlich auch sehr, sehr viel von Flow gesehen. In eigentlich allen Sessions gab es irgendwas mit Semaglutid. Und da sieht man natürlich auch immer wieder das Säulenkonzept mit den Medikamenten, die wir jetzt vielleicht dann auch irgendwann, dass wir ähnlich wie die Kardiologen unser Säulenkonzept haben mit unseren RASIs, mit vielleicht Finerenon, Semaglutid, SGLT2, dass wir irgendwann so ein richtig schönes Konzept für unsere Patienten haben können. Und ich denke, dass der ASN da dieses Jahr auch wieder einfach uns eine Hilfestellung für die klinischen Entscheidungen gegeben hat.
Also in dem Zusammenhang fand ich den Vortrag von Hido Hersbrink heute nochmal klasse, weil er einfach gezeigt hat, wir müssen...
Also du meinst jetzt den Vortrag zu der Plenary heute Morgen
zu seinem Preis. Ja. Also above and beyond Cardiological Center for. Ja? Also einfach nochmal zu sagen, okay, wir haben eine Idee, in welche Richtung es geht, aber wir müssen anerkennen, dass Menschen unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Und wir dürfen nicht in diesen Automatismus verfallen, zu sagen, so, die kriegen das jetzt alles, sondern wir müssen gucken, wer profitiert wovon. Und wir müssen uns dann auch trauen, mal eine Substanz wieder abzusetzen und weiter zu gucken. Also das fand ich vom Konzept her sehr nephrologisch. Anspruchsvoll, ja, intelligent.
Ja, genau. Wer immer sagt, individualisiert auf den
Patienten. Genau. Und so, also wir trauen uns das ja sozusagen individuell auch immer, so machen wir es ja im Krankenhaus und in der Praxis, dass wir sagen, ja, wir nehmen da nochmal aus einem bestimmten Grund was raus, aber das auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen oder einen Biomarker zu haben, der sagt, das ist okay, das zu machen, denn dieser Patient, diese Patientin wird nicht profitieren von der Intervention. Das finde ich ist ein, also da hat er mich abgeholt, ja, das fand ich ganz toll.
Das ist ja gerade bei der Hypertonietherapie ein wichtiger Aspekt, ja, dass man das viel zu wenig macht. Es gab vor ein paar Jahren schon mal eine Plenary, ich glaube, das war auch Kidney Week, könnte aber auch ERA gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Da ging es auch um Thema, war die N gleich 1 Trials. Genau das, was Hido Herzbrink heute erzählt hat. Ja, das ist ja eine witzige Bezeichnung. Ja. Aber genau darum ging es auch und wie man individualisiert therapieren kann. Das finde ich auch einen ganz faszinierenden Ansatz, das in den Köpfen mehr zu verankern, dass ich nicht mit der Gießkanne jetzt bei jedem mit dem gleichen Medikament erfolgreich sein werde, sondern dass man einfach wirklich mal klar sagen muss, es gibt Unterschiede in der Wirksamkeit der Medikamente und auch in der Nebenwirkung. Ja, also ich war heute in der Gender-Sitzung, beziehungsweise ging es um Sex-Gender und CKD. Ich habe nur einen der Vorträge gehört, aber es war wirklich ganz interessant. Da kam auch nochmal raus, dass eben, und es war mir auch nicht so bewusst, dass die ACE-Hämmer deutlich mehr UAWs bei Frauen als bei Männern produzieren. Wenn man das im Hinterkopf hat, muss man schon sagen, okay, da muss ich auch so ein bisschen dann mal Patientinnen anders fragen, wenn ich so eine Medikation angesetzt habe oder vielleicht halt gleich zum Abgreifen. Ja. Ja, ihr schaut alle, als hättet ihr jetzt Hunger. Ich hab's nämlich auch. danke für diesen kurzen Abriss des heutigen Tages. Schön, dass ihr da wart und schönen weiteren Kongress. Schöne Grüße nach Hause und wir sind gespannt, was die nächsten Tage noch bringen werden.
Absolut.
Und zum Trost, die Sonnenterrasse hier ist jetzt auch ohne Sonne mittlerweile, denn wir haben es Ortszeit 18:41.
Und es ist stockdunkel.
Und es ist stockdunkel.
Okay, tschüss.